Pfoten hoch und Klappe halten, das ist ein Überfall! Was wird hier eigentlich gespielt?
Na toll, Freunde! Das DT64 spielt so hier im allgemeinen Geschäftsverkehr.
DT64 Power von der Eastside.
Im Treuhänder-Studio Andreas Ulrich, guten Abend. Es ist soweit, Spliff. Es ist soweit, fit machen für die Marktwirtschaft. Ellenbogen raus, aber schön unsichtbar. DT64 bietet ab heute jeden Freitagabend in dieser Zeit von 20 bis 22 Uhr Patentrezepte an für den Weg vom Tellerwäscher zum Millionär am Start. Vor dem wilden Galopp über die Klippen und über die Tücken des Alltags in jeder Sendung neun Mitspieler zu Hause oder in der Pförtnerloge oder in der Kneipe oder am Funktelefon, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Bitte also jetzt nicht mehr anrufen. Seit 19 Uhr haben sich so viele Leute beworben, dass die neun Starterplätze längst besetzt sind. Ja, und in jeder Treu-Händel-Sendung von nun an im Studio ein Juror, der mit allen Marktwassern gewaschen sein soll. Heute Wolf Schöde, der Treuhand-Pressesprecher, so ist es amtlich, der Treuhand-Zentrale Berlin oder wie ist Ihr
Name? Der gesamte Treuhand.
Der gesamten Treuhand. Ihre Residenz ist in Berlin an der Leipziger Straße.
In der Leipziger Straße, ja. Und nächste Woche wird das dann umbenannt in Detlef-Rohwiller-Haus.
Oh ja, das dürfen wir schon sagen, ja?
Das dürfen wir schon sagen, ja.
Ich hatte ja noch einen Test mit Ihnen vor, als Journalist, als Öffentlichkeitsmitarbeiter unter dem Motto, wir prüfen unsere Informationen als Journalisten am liebsten zwei- oder dreimal. Nächste Woche am Donnerstag kommt der Bundeskanzler.
Und ihr wolltet prüfen, ob er wirklich kommt?
Ja, ich wollte mal sagen, was sagen Sie zu dieser Meldung? Kennen Sie die? Ist die wahr? Ist die unwahr? Und dann hätten Sie Farbe bekennen müssen. Gut, also jetzt weiß es jeder. Nächste Woche wird der Gebäudekomplex umbenannt in Rohwedderhaus. Und der Kanzler ist dabei am Donnerstag.
Der Kanzler tut das persönlich.
Herr Schöde, kein Mensch kann behaupten, es wird ihm jedenfalls niemand abnehmen, dass er als Treuhandmitarbeiter zur Welt gekommen ist oder dass er als Kind, wenn die anderen Räuber und Gendarmen gespielt haben, Treuhand gespielt hat. Was haben Sie denn mal werden wollen, als Sie so 10 waren?
Ja, ich wollte selbstverständlich Lokomotivführer werden, weil mein Großvater war schon Eisenbahner und mein Vater war Eisenbahner. Mein Vater kam immer mit der Lokomotive zum Mittagessen, weil ich bin am Bahndamm sozusagen aufgewachsen und da gewohnt. Und zum Lokomotivführer hat es nicht gereicht, aber irgendwann kaufe ich mir eine Pico-Eisenbahn.
Letztendlich sind Sie denn doch kein Lokführer geworden?
Nein, ich bin Naturwissenschaftler geworden, habe dann Physik und Mathematik studiert und habe mich aber immer irgendwie mit Technik beschäftigt. Und jetzt hier im Studio finde ich die Knöpfe auch ehrlich gesagt viel interessanter als den Banküberfall.
Nun hat Ihnen ja dann die Deutsche Einheit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie mussten zur Treuhand. Was wären Sie denn jetzt, wenn Sie nicht bei der Treuhand wären, wenn die Mauer noch stünde?
Wenn die Mauer noch stünde, dann säße ich jetzt in Nordrhein-Westfalen im Wirtschaftsministerium und würde gucken, ob ich zu den 35 Technologiezentren im Ruhrgebiet vielleicht noch ein 36. irgendwo in Hamm oder in Bocholt hinkriegen würde. Ich war da im nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium und habe dafür gesorgt, mit dafür sorgen dürfen, dass die Mikroelektronik in diese Kohle- und Stahlregion kam. Also eine vergleichbare Tätigkeit wie heute, Umstrukturierung einer alten Industrieregion, Kohle und Stahl und Chemie gehen zurück, neue Technologien kommen, eine große Umstrukturierung, die über 20 Jahre gedauert hat, Sanierung, Umstrukturierung, auch Stilllegung, auch Privatisierung.
Da sind Sie ja unser Mann, weil um Kohle soll es ja heute auch in dieser Sendung gehen, wenn auch um die andere. Ja. Was mich ja noch interessiert, wie kommt man denn zur Treuhand? Ich stelle mir vor, was ich Ihre Frau am Sonnabendvormittag hatte, wieder den Staubsauger an, Sie haben sich ins kleinste Zimmer verzogen, haben die Anzeigen durchgeguckt, da stand dran, wer will zur Treuhand? Sie haben's oder hat jemand angerufen und unter vorgehalten
und gesagt, anders. Du in Berlin gibst einen Job. Ja, ich bin freitags abends nach Hause gekommen und habe ein bisschen rumgedruckst und habe gesagt, also so richtig Lust da in Nordrhein-Westfalen, da wie gesagt das 36. Technologiezentrum aus dem Boden zu stampfen, habe ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich jetzt 10 Jahre gemacht und die Landtagswahl ist auch hinter uns und irgendwie ist das alles so langweilig geworden. Und meine Frau sagte, du hast doch wieder irgendeinen Job im Auge, du willst doch wieder weg. Weil ich druckste immer schon so rum die ganze Zeit. Ich sage, ja, du, der Robert hat angerufen. Dann sagt sie, ja, ich weiß schon nicht, jetzt ahne ich es schon. Willst du etwa nach Berlin? Habe ich gesagt, ja. Sagt sie, wann? Ja, ich sage, übermorgen fliege ich hin. Dann sagt sie, ja, ich weiß ganz genau, du bleibst da. Also so war das.
Kann man das als Seilschaft bezeichnen? Weil das heißt ja, einer ist vorn am Seil und zieht den anderen nach.
Ja, natürlich ist das eine Seilschaft. Nun war Herr Rohwedder nie mein Vorgesetzter und insofern war das meine freie Entscheidung und er hätte mich auch zu nichts zwingen können. Aber man kannte sich aus gemeinsamem Streit. Ich war damals der Pressesprecher des Wirtschaftsministeriums, Anfang der 80er Jahre. Er war der Chef von Hoesch. Und es ging um die Frage, kauft Krupp Hoesch oder kauft Hoesch Krupp und wie verhält sich Thyssen? Also ähnliche Situationen, wie wir sie heute auch wieder haben.
Da sind Sie ja der richtige Mann am richtigen
Fleck. Das weiß ich nicht, aber jedenfalls macht es Spaß.
Das kann ja nun Spannung bedeuten in den nächsten 2 Stunden bis zum Nervenzittern. Denn die neuen Starter, die werden es schwer haben in der nächsten halben Stunde. Sie müssen in den nächsten 30 Minuten durch eine beinharte Bewerberrunde. Und übrig bleiben dann 3, nämlich die 3 schlagfertigsten, vor allem aber die am steilsten die moralischen Fertigkeiten unter Beweis stellen und auf der anderen Seite auch auf dem Markt bestehen könnten. Das Motto des heutigen Treuhänder-Parcours: Banküberfall, ich bin dabei. Gleich geht's los.
Dad, what was punk rock?
Ein Meister des Postraubes, Ronnie Biggs, vor kurzem aufgenommen mit den Toten Hosen. Verdient der Mann sich also neben den Postsäcken noch eine Mark dazu, jetzt als Sänger. Zum Detail nochmal. Wir haben also die ersten 3 Kandidaten am Telefon, die sich teilweise schon lange vor 20 Uhr gemeldet haben. Es wird eine Situation geben, die irgendwas mit Banküberfall zu tun hat. Und auf diese Situation hat man zu antworten, hat eine Variante vorzugeben, wie man sich in der gegebenen Situation verhalten würde. Herr Schöde, vielleicht mal generell, waren Sie schon mal dabei bei so einer Situation? Die ist ja im Ernstfall nicht allzu erquicklich.
Nein, Gott sei Dank war ich noch nicht dabei, aber ich habe im Fernsehen inzwischen mehrfach sowas gesehen, weil man kriegt das ja live vorgeführt inzwischen.
Es ist ja wohl auch so, dass Bankpersonal da richtig trainiert wird. Da gibt es lange Kladden, wie die zu gucken haben, wie die dort die Situation ein bisschen hinauszuzögern haben.
Ja, und wie man auch mit dem Täter umgehen muss, denn ich meine, der ist ja auch in einer psychologisch ziemlich beschissenen Situation, der hat ja genauso viel Angst wie die anderen auch und versucht die Angst zu überspielen und zu drohen. Und in so einer Situation muss man schon ein bisschen psychologisches Einfühlungsvermögen haben.
Okay, dann wollen wir doch mal sehen, wer unsere Psychologen und unsere Einfühler sind. Hallo, am Telefon ist jetzt?
Ja, hier ist Manuela aus Halle.
Manuela aus Halle, guten Abend nach Sachsen-Anhalt.
Hallo.
Was treibst du denn gerade so zur Stunde?
Wir spielen Nintendo.
Ihr spielt...
Ich bin dabei, DD64 natürlich.
Was heißt wir? Wer sitzt da noch im Hintergrund?
Mein Mann und meine Stieftochter.
Gut, wir haben uns einfach mal in der Redaktion verständigt, wenn ganze Teams zusammensetzen, oder man darf wohl auch Kollektive sagen, dann dürfen die natürlich helfen. Also Mann und Stieftochter dürfen helfen. Manuela, das Gleiche gilt auch für die Kandidaten, die in dieser Runde noch zu Worte kommen werden. Da hast du es ein bisschen schwerer als die, die noch dran sind. Aber so ist das, wenn man als Erster ins Rennen geht. Angenommen, Manuela, du bist Kassierer in einem kleinen Geldinstitut und ein Räuber tritt mit vorgehaltener Pistole, kennt man ja aus den Filmen, hat vielleicht noch einen Strumpf übers Gesicht, tritt rein, spricht dich an mit den klassischen Worten: Das ist ein Überfall. Du lebst jetzt in der Marktwirtschaft. Wie antwortest du ihm?
Ich reiß mein Pullover hoch. Ich bin verdutzt und geh gleich wieder raus.
Das ist Manuelas Vorschlag. Ich denke, wenn jetzt ein männlicher Teilnehmer der nächste ist, hat das nicht ganz so einfach. Manuela bleibt am Telefon. Ich glaube, man kann schon erstmal assistieren. Da wurde nicht vorgesagt. Hallo?
Hallo?
Wer ist jetzt da?
Das ist der Christian.
Christian, und von wo?
Bayreuth.
Aus Bayreuth?
Ja.
Guten Abend nach Franken. Was machst du denn um diese Stunde?
Eigentlich Hausaufgaben.
Hausaufgaben?
Ja, also Studiennachbereitung, ja.
Und welches Fach plagt dich da zur Stunde?
Das ist jetzt gerade die Klimatologie.
Die Klimatologie?
Ja.
Aha, du beschäftigst dich, wie man Wetter macht.
Zwischendurch auch mal, ja. Das gehört mit zum Grundstudium.
Gut, wir wollen das jetzt nicht wissenschaftlich vertiefen. Stell dir vor, du bist irgendwo im Fränkischen oder im Thüringischen, der Kassierer in einem kleinen Geldinstitut, und dann kommt der Kerl rein mit der Pistole, sagt: Kohle rüber. Was machst du? Und was antwortest du ihm?
Und halt zu Boden, Bums.
Das ist die Variante von Christian. Und fällt zu Boden. Bitte am Apparat bleiben. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, ich bin Markus.
Markus, von wo rufst du an?
Aus Neukölln.
Aus Berlin-Neukölln?
Berlin-Neukölln, ja.
Gut, ein Anrufer aus der deutschen Metropole.
Ich wohne in Kreuzberg, aber gerade beim Freund in Neukölln. Wir spielen auch gerade, aber wir spielen nicht Nintendo, wir spielen auf MS-DOS. Wir machen so ein bisschen Computer rum hier so.
Computer. Was habt ihr gerade für ein Programm?
Kein Programm. Wir gucken gerade die ganzen Dateien durch und so alles. Richtig interessant.
Aha, das ist auch wichtig. Das gehört ja, glaube ich, auch dazu, sich fit zu machen.
Ja.
Ja, also, Markus, was antwortest du?
Also ich hätte zwei Varianten. Einmal würde ich, weil ich ja darauf vorbereitet bin als Kassierer in so einer Bank, würde ich entweder meine Waffe ziehen, zücken, die ich unter dem Kassiertisch habe, und jemanden raufschießen, oder ich würde ihm ein Angebot machen, ich würde ihm Dope fürs Gramm 4 Mark verkaufen, darauf wird er schwach, kauft mir das Dope ab und verschwindet.
Was verkaufst du ihm?
Naja, Shit, Haschisch.
Ach, Haschisch.
Für 4 Mark das Gramm, es ist garantiert zu sehr verlockend für ihn, er muss es kaufen und dann wird er wieder rausgehen, nehme ich an.
Boah, das ist ja die ganz verwiegende Variante. Markus, bleibst du auch am Telefon? Jetzt haben wir nämlich die knifflige Situation und das ist jetzt Ihre Situation, die ist für Sie knifflig. Wolf Schöde, der Pressechef der Berliner Treuhandzentrale, muss jetzt werten als mit allen Marktwassern gewaschener. Wer hat's denn richtig getan?
Also ich würde sagen, Waffe ziehen ist natürlich eine ganz klassische Methode. Da muss man nur wie im Wilden Westen schneller ziehen und schneller schießen als der andere, hat also ein Risiko 50-50. Das mit dem Haschisch verkaufen, das würde vielleicht in Kreuzberg funktionieren, wo Bankräuber Hasch gewohnt sind, aber ob das in Halle, in Bayreuth oder auf dem flachen Lande funktioniert, weiß ich nicht. Hat also ein hohes Risiko, erfolgreich zu sein. Das Umfallen, das bringt ja nicht viel, weil der Bankräuber steigt dann über die Bank und über den Tresen und nimmt sich das Geld. Also insofern merken Sie schon, worauf ich hinaus will, da der Verblüffungseffekt, den Pullover hochzuziehen, den Manuela da sich ausgedacht hat, der ist so gigantisch, da würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Bankräuber sich davon beeinflussen lässt, ich unterstelle mal, die Manuela denkt sich was dabei, wenn sie diesen Vorschlag macht und hält sich auch für verblüffend genug. Also ich würde sagen, diesen Vorschlag finde ich in diesem Fall ganz ausgezeichnet.
Manuela, ist das angekommen?
Ja, ganz toll.
Manuela, du musst verblüffend sein. Wo arbeitest du?
In der FVA Sachsen-Anhalt.
In der FVA?
FVA, Landesversicherungsanstalt Sachsen-Anhalt.
Aha, da hast du bisher solche Fälle noch nicht gehabt, dass du mal den Pullover so...
Na, eigentlich noch nicht.
Eigentlich noch nicht, aber du bist
jetzt... Das ist jetzt auch eine Wunderwaffe, die man nur einsetzen soll, wenn man es unbedingt muss.
Ja, du bist jetzt fit für gegebene Situation und, Manuela, du hast dich qualifiziert als die Erste. Es gibt jetzt noch zwei weitere Dreierrunden. Wir wollen uns merken, was du uns vorgeschlagen hast. Manuela, bitte wieder auflegen. Schönen Abend noch und viel Spaß noch am Spiel. Christian in Bayreuth und Markus in Berlin. In Kürze geht's weiter mit den drei Kandidaten. Die kriegen mit den drei nächsten Kandidaten. Die kriegen natürlich eine neue Frage. Ich meine, Udo Lindenberg singt das so schlichtweg. Mehr Möglichkeiten wären da nicht drin. Ich habe zwischendurch von unserem Juror, Herrn Schöde, dem Treuhand-Pressesprecher, hier bei unserem heutigen Treuhändelspiel noch eine ganze Reihe anderer gehört. Müssten Sie eigentlich den Hörern jetzt noch erzählen? Was kann man denn noch sagen, wenn der da mit der Knarre in der Bank steht und will die Kohle?
Ja, ich meine, echt marktwirtschaftlich. Man kann natürlich sagen, gerade war schon einer da, die Kasse ist leer. Also der Überfall von heute Morgen hat schon stattgefunden.
Ja, oder man kann auch sagen, die Formulare sind alle. Oder bitte stellen Sie sich hinten an, das ist das Klassische, was man von der EAV kennt. Es geht ja im Grunde genommen auch mal darum zu zeigen, Moral allein tut's nicht, Cleverness gehört auch dazu. Mir ist eigentlich unbekannt, dass es für Topmanager auch so eine Ausbildung gibt, wie kriege ich Moral und Cleverness unter einen Hut. Ich meine, der Moralische geht unter und der nur clever ist, der fällt am Ende auch auf die Nase, weil ihn keiner leiden kann,
oder? Herr Ulrich, umgekehrt. Also wir haben in den letzten 5 Jahren an allen deutschen Hochschulen inzwischen Kurse, Ethik in der Wirtschaft. Also das ist ein ganz heißes Thema, weil viele junge Leute, die Wirtschaftswissenschaften studieren, also die auf Marktwirtschaft studieren, spüren, dass das ohne Ethik und ohne Moral gar nicht funktionieren kann auf Dauer. Und wenn Sie etwa Kurse für Manager in meinem Alter nehmen, so im fortgeschrittenen Alter zwischen 50 und 60, dann gehen die mit Vorliebe zu solchen Seminaren, wo man was über Ethik und Moral hört. Denn über Marketing, über Werbung und Finanzierung wissen die alles sowieso ganz alleine. Aber da ist ein gewisser Leidensdruck inzwischen.
Also Moral ein bisschen als Mittel zum Zweck, weil mit Moral am Ende mehr zu bezwecken ist.
Ja, nicht als Mittel zum Zweck, sondern weil natürlich Manager auch nach Hause kommen und von ihren 14-jährigen und 15-jährigen Kindern gefragt werden, Papi, machst du auch so schräge Sachen, wie da jeden Tag in der Zeitung steht? Also Manager sind auch nur Menschen
und
können ruhiger schlafen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind mit ihrer Produktion umweltbewusst, sie gehen anständig miteinander um. Am Ende setzt sich sozusagen der faire Geschäftspartner durch, denn der andere über den Tisch zieht, tut das in der Regel nur einmal.
Gut, ich kenne drei Leute, ich meine drei Leute zu kennen, die sind jetzt alles andere als ruhig. Hallo, wer ist jetzt am Telefon?
Ja, hallo, hier ist Olaf.
Olaf, von wo rufst du
an? Olaf aus Berlin.
Und was treibst du so zur Stunde?
Ja,
ich warte darauf, dass ihr mich anruft. Ich war eben gerade essen und...
Ja, prima.
Du warst essen.
Auf der Fahrt vom Lokal nach Hause nochmal eure Sendung verfolgt und versuche jetzt hier irgendwie ein Radio einzustellen, weil ich normalerweise DT64 nur im Auto höre. Aber um die Sendung zu verfolgen, zu der ich mich gemeldet habe, muss halt hier auch zu Hause ein Radio installiert werden.
Das ist sehr richtig. So hätten wir einen Zuhausehörer mehr bei DT64. Jetzt zur kniffligen Situation. Olaf, du hast es schwerer als die beiden, die nach dir nun kommen. Wir bleiben in der erwähnten Bank. Stell dir vor, du wärst ein Kunde dieses kleinen Geldinstituts und würdest den Bankräuber trotz seiner Maske sofort erkennen an seinen niedlichen F-Fehler und du merkst, es ist eigentlich dein Kumpel Max. Was würdest du ihm sagen? Was würdest du machen?
Schwierig. Ich würde sagen, hallo Max, teilen wir oder wo willst du damit hin mit dem Geld?
Gut, das würdest du ihm zurufen. Hallo Max, teilen wir oder wohin mit der Kohle? Dann bleib mal am Telefon, Olaf. Wollen wir doch mal schauen, was die anderen so drauf haben. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Hier ist Treuhändel, die Spielshow von DT64. Da ist Lothar in Neubrandenburg.
Ja, genau. Schönen Gruß wünsche ich euch.
Ja, es ist ja immer wieder erstaunlich. In Mecklenburg-Vorpommern geht es trotzdem, obwohl die Behörden noch nicht so weit sind mit DT64. In Neubrandenburg im Kabel, ist das richtig?
Ja, im Kabel, sagt ihr, ja.
Im Kabel. Und du sitzt da jetzt gerade so allein vor deinem künstlichen Kamin oder was?
Nee, im Kamin ist. Ich bin hier in meiner Wohnung, hab heute Nachmittag mal so den Wellenbereich durchgekurbelt und hab dabei festgestellt, dass ihr wieder auf dem Sender seid. Naja, und nun sitze ich hier und höre eure Sendung.
Wahnsinn. Und jetzt bist du für Sekunden der Kunde im kleinen Geldinstitut und du merkst, der da mit der Kapuze steht, ist dein Kumpel Max und der will die Kohle. Was sagst du ihm?
Tja, was soll man ihm sagen? Ich würde sagen, mach's besser wie Egon.
Macht's besser wie Egon. Allen, die nicht zu den Kineasten gehören, sei gesagt, er meint vermutlich Egon Olsen.
Genau.
Gut, Lothar, damit bist auch du registriert. Ich darf dazu noch sagen, Herr Schöde schreibt und schreibt, dann für die abschließende Manöverkritik. Hallo?
Hallo?
Wer ist jetzt da?
Ja, hier ist Hubert aus Marzahn.
Aus Berlin-Marzahn?
Ja, ja.
Dem großen Stadtbezirk im Nordosten Berlins.
Jo.
Hubert, und was machst du so?
Was ich jetzt mache?
Ja.
Na, ich versuche jetzt meinen Schreibtisch aufzuräumen und so, ja, wieder eine Wohnung, so wenn man so etliche Wochen nur durchgeackert hat, das mal wieder bewohnbar macht.
Bist du selbstständiger Unternehmer so mit dem Schreibtisch?
Nein, um Himmels Willen. Ich lerne wieder lesen und schreiben.
Du lernst wieder lesen und schreiben?
Naja, ist ein bisschen lax gesagt, ne?
Ja, aber...
Eine Weiterbildung.
Ah, ja. Alles klar. Hubert, du bist jetzt Hubert in der Bank und sein Kumpel Max will die Kohle. Und du sagst zu ihm?
Naja, wie weit ist denn das jetzt? Also jetzt eine ganz realistische Sache, ja? Jetzt die Sache ernst gemeint.
Was du ihm sagen würdest, logisch.
Okay, ich würde auf ihn zugehen soweit und natürlich auch nicht so, dass die Außenstehenden, sagen wir mal jetzt, das mitkriegen, dass ich jetzt dazugehöre oder sowas, ne? Und würde den anbieten, dass ich ihn unterstütze. Und die Sache so weit ausdehnen, dass er zum Beispiel diese Sache glatt weg annimmt. Und in diesem Moment würde ich natürlich den Spielraum haben, die Sache nachher zu beenden.
Gut, das war also der wohl eher akademische Vorschlag von Hubert. Bitte alle drei am Telefon bleiben, Herr Schöde. Nun, für Sie die Sache ja ein bisschen kniffliger. Das klang ja alles ein bisschen ähnlich.
Ja, ich habe vor allem das große Problem, dass ich den Witz mit Mach's besser wie Egon nicht verstehe.
Ja,
den müssen Sie mir jetzt nochmal erklären.
Weil der bekannte Dauereinbrecher Egon Olsen über 20 Gauner-Filme in Dänemark am Ende bei seinen wohl ausgeklügelten Straftaten immer wieder im Knast zu Kopenhagen landete.
Ach so, ja, das wusste ich jetzt nicht. Also, im Grunde genommen haben ja beide gesagt, teilen wir oder wohin mit der Kohle, sagt der Olaf und der Hubert, der sagt, also ich will dich unterstützen, aber er tut es natürlich mit der Absicht, irgendwann das zu einem guten Ende zu führen. Also mach's besser wie Egon, das bringt ja nicht viel. Das ist ja einfach nur ein Gag und dem Einbrecher kannst du gehen wie mir, der kann den Gag nicht verstehen und dann guckt er ganz verständnislos. Also ich würde sagen, der Olaf, der ist nicht ganz so mein Fall, die Variante, aber von den dreien noch die interessanteste.
Ja, wäre marktwirtschaftlich, das so zu tun. Olaf?
Ja, hallo, hier bin ich.
Gut, Olaf, wir wollen jetzt dahingestellt lassen, wie du es dann in der Realität wirklich tun würdest oder tun solltest. Aber du hast gehört, der Fachmann sagt, so könnte man es unter Umständen machen.
Ja, ich sehe mich also bestätigt in meinen marktwirtschaftlichen Kenntnissen.
Das war ironisch gemeint, natürlich.
Natürlich, nur.
Nur.
Dann schling schön dein Abendbrot runter. Ja. Bleib am Telefon sitzen, du bist in der nächsten Runde.
Kann ich auflegen oder?
Bitte auflegen. Ja. Wir rufen zurück. Treuhändel, die DT64 Radiospielshow am Freitagabend, 20.34 Uhr. Treuhändel, Hörer lernen von Hörern, sich fit zu machen für die Marktwirtschaft. Und weil wir die ganze Zeit schon in der fiktiven Bankfiliale sind, in diesem kleinen Geldinstitut, was ja auch für viele auf der Eastzeit neu ist, dass man ein Konto haben muss. Viele Rentner haben bei der Währungsunion noch mehr Haarausfall bekommen, weil die sich nun plötzlich statt ihres Sparstrumpfes ein Konto zulegen mussten, weil Rente nur aufs Konto gezahlt wird. Das ist ja sicherlich in der alten Bundesrepublik seit Jahren kein Thema mehr. Ich schätze mal, Sie hatten sicherlich mit 12 so das erste Konto.
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte mit 16 ein Postsparbuch, weil man da im Ausland auch Geld mit abheben konnte. Aber mein erstes Konto habe ich, glaube ich, erst mit 25 gehabt.
Ist das nicht wirklich eine Zumutung für alte Leute beispielsweise, dass man sie nötigt, sich ein Konto zuzulegen, dass man also an sein eigenes Geld nur noch rankommt, wenn man Formulare ausfüllt, wenn man sich irgendwie da zur Sparkasse wieder hinbringen lässt?
Ich kann mir gut vorstellen, dass das von vielen Menschen als Zumutung empfunden worden ist. Nur es gibt natürlich einen technokratischen Grund dafür. Es ist viel billiger und viel kostensparender, das Geld aufs Konto auszuzahlen, statt die Bargeldscheine sozusagen durch den Briefträger nach Hause bringen zu lassen. Und das war der innere Grund.
Gut, da wird dann vorerst nichts zu machen sein, es sei denn, es gründet sich die Partei gegen die Verwahrung des eigenen Geldes im Geldinstitut. Aber wir sind bei der kniffligen dritten Runde. Hallo, wer ist denn jetzt am Telefon?
Ja, hier ist der Bernd jetzt, der Bernd in Halle.
Der Bernd in Halle am strahlenden Saalestrand.
Ja, so ist es.
Wird ja jedenfalls immer so besungen.
Ja, ja.
Was machst du so am Freitagabend jetzt?
Ich sitze hier und höre Jugendradio.
Zu Hause?
Bei mir zu Hause, ja.
In der Küche oder in der Couch-Ecke vor dem Glasteil?
Letzteres.
Letzteres?
Ja, ja.
Was steht so drin im Glasteil?
Recht wenig, da ich von solchen Nippsachen nichts halte.
Aha, recht wenig. Gut, das halte ich ähnlich wie du, aber so ein paar Römer vielleicht?
Ja.
Römer sind.
Fast, ja.
Bernd, du bist jetzt in der kniffligen Situation, du kennst das ja. Olaf und Manuela waren auch die Ersten und die haben es geschafft, hier von unserem Schiedsrichter, Herrn Schöde, dem Chefpressesprecher der Treuhandanstalt, gesagt zu bekommen, ihr habt es am besten gemacht. Also, wir stellen uns nochmal vor, dieses Geldinstitut, Überfall, ein Kunde verfolgt den Bankräuber und wird dabei von ihm ratzbatz erschossen. Was würdest du auf den Grabstein des Kunden schreiben?
Das ist natürlich schwierig jetzt so.
Ja. Muss jetzt schon kommen.
Ja, das ist jetzt schwierig so auf dem Grabstein.
Du musst ja auch nichts draufschreiben.
Ach so, ja, gar nichts. Na, gar nichts gibt's nicht.
Gut, Bernd, jetzt musst du dich entscheiden.
Er war nicht schnell genug.
Er war nicht schnell genug, schlägt Bernd in Halle an der Saale vor dem Glasteil vor. Hallo, wer ist jetzt am Apparat?
Ja, hier ist der Mario aus Gera. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Thüringen.
Jawohl, richtig.
Ist DT64 das Jugendradio des Mitteldeutschen Rundfunks mit dem Treuhändelspiel. Mario, ich schätze, du sitzt auch zu Hause in der Couch-Ecke?
Das ist nicht richtig. Ich sitze vor dem Schreibtisch und schreibe noch ein paar Angebote.
Oh, ohne jetzt vielleicht einen Firmennamen zu nennen, was bietest du so an?
Ich verkaufe Telefonanlagen.
Telefonanlagen? Ja. Ich meine, so wie das gerade im Hintergrund pfeift, glaube ich, können wir die überall gebrauchen. In den 5,5 neuen Bundesländern, auch in dem halben alten, neu dazugekommenen Bundesland West-Berlin gibt es auch kaputte Telefone. Ich denke, das hat Zukunft. So, du hast jetzt gesehen, wie dieser Mann den Bankräuber verfolgt, ratzbatz erschossen wird und du schreibst ihm was auf den Grabstein?
Oh, Moment, warte, ich muss erstmal runterregeln, das Telefon scheint ja nicht in Ordnung zu sein.
Ja, der verkauft Telefon und hat ein kaputtes Telefon.
Ich würde draufschreiben, ich hatte die Provision für dich aufgehoben, aber du schiedest zu früh.
Ich hatte die Provision für dich aufgehoben, aber du schiedest zu früh. Wir fragen nach Herrn Schöde noch, was eine Provision ist, und du bleibst am Telefon. Hallo, guten Abend.
Hallo, hier ist der Martin.
Der Martin?
Ja.
Und von wo rufst du an?
Aus Berlin-Karolinenhof.
Aus Berlin-Karolinenhof, das ist dieser lauschige Vorort im Südosten, wo, wenn dann die Regierung wirklich nach Berlin kommt, die Herren gucken werden, ob sie da vielleicht auch noch ein Haus kriegen.
Richtig, genau.
Gibt's die schon, die so kommen mit dem Kennzeichen BN und die gucken?
Ja, hin und wieder.
Hin und wieder kommen die. Gut, aber noch sitzt du in deinem Häuschen, hat noch keiner ein größeres Angebot geleistet?
Nee.
Martin, du bist jetzt der Mann, der das Ganze beobachtet hat, und du sollst jetzt einen Spruch beim Steinmetz abliefern. Was kommt auf den Grabstein?
Er war einsam und hatte Pech.
Er war einsam und hatte Pech. Ich sehe förmlich John Wayne über die Leinwand reiten. Bitte am Telefon bleiben. Eigentlich ja eine wirklich nicht erfreuliche Situation, aber es geht ja darum, dieses Verhalten zu beurteilen, Herr Schöde. Wie beurteilen Sie?
Also, der Bernd hat gesagt, er war nicht schnell genug, aber der arme Kunde hatte ja gar keine Möglichkeit, schnell zu sein. Der ist ja einfach schlicht erschossen worden, ohne Gegenwehr. Also das, finde ich, passt nicht. Dann hat der Mario gesagt, ich hatte die Provision für dich schon aufgehoben, aber du schiedest zu früh. Ja, wieso? Also, der ist ja einfach umgelegt worden. Also, das passt, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, was der Martin sagt, das trifft schon die Situation. In einer solchen Situation ist jemand wohl ganz einsam. Der versteht auch gar nicht, warum er erschossen wird. Der stirbt ganz für sich allein in dieser schrecklichen Bank. Und der hat einfach Pech gehabt. Denn den hat ein Schicksal getroffen, was für ihn vielleicht gar nicht bestimmt war oder wie auch immer. Also ich glaube, das passt schon. Er war einsam und hatte Pech.
Ich meine, die ganze Geschichte hat ja einen geradezu wirklich ernsthaften Hintergrund. Wir wollen noch mal kurz hören. Hallo Martin?
Ja?
Hast du gehört, das Urteil?
Ja, richtig.
Gut, aber es ist ja bloß gespielt. Bitte nicht zum Steinmetz laufen jetzt im Karolinenhof, sondern auflegen und in Bereitschaft bleiben. Du bist jetzt zunächst unter den Top 3 beim Treuhänderspiel am 10. Januar 1992. Manometer mit dem neuen Datum. Okay, auflegen. Ja, ich meine, die ganze Geschichte, Herr Schöde, hat ja einen ganz ernsthaften Hintergrund. Es gab vor ein paar Tagen die Meldung, in Dresden Banküberfall. Ein alter Herr, der sich da gerade in Sachen Überziehungskredit beraten lassen wollte, wurde Zeuge eines Banküberfalls, rannte hinterher und wurde erschossen. Es ist ja eigentlich völlig töricht, einen Bankräuber aufhalten zu wollen, oder? Weil ich meine, die Banken kriegen das Geld sowieso ersetzt, und wenn man da ein Konto hatte bei der Bank, kriegt man das auch ersetzt, oder?
Also ich glaube, in einer solchen Situation soll niemand den Helden spielen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin kein Experte für Banküberfälle. Also in der Marktwirtschaft lernt man alles, aber nicht, wie man sich psychologisch in solchen Extremsituationen verhält. Aber ich glaube, nach all dem, was man so weiß, man sollte da nicht den Helden spielen, man sollte sich ganz ruhig verhalten, man sollte davon ausgehen, dass der Bankräuber selber die meiste Angst hat und zu Überreaktionen neigt und da irgendwas Unkontrolliertes tut. Und das Beste ist wohl, man verhält sich ganz ruhig und guckt dem auch nicht in die Augen und gar nichts. Also wie es ist, wenn einen ein Hund anbellt, dann versucht man ja auch ganz ruhig zu bleiben, damit der einen nicht beißt.
Das ist ja der klassische Vergleich. Ich sag nochmal, Martin in Berlin, Manuela in Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt und Olaf in Berlin, die haben es geschafft, in unserer Qualifikationsrunde durchzukommen. Sie sind die Top 3, aber jetzt wird's hart für sie, aber dazu in Kürze.
Du Schwein, du hast Luigi schon wieder beschissen.
Nein!
Du weißt doch ganz genau, was darauf steht. Hast du vom letzten Mal noch nicht genug? Hier, nimm dies.
Warte noch bis zum Ende der Platte.
Also wenn ich dieses Stück höre, fährt es mir jedes Mal wieder in Mark und Bein. Ich denke immer, es ist ernst, was da zu Anfang gesprochen wird mit dem Luigi. Jetzt haben wir drei Kandidaten, die haben sich als schlagfertig und witzig ausgewiesen. Es kommt der höhere Schwierigkeitsgrad. Und dazu haben unsere Studiogäste in jeder Sendung einen Gegenstand mitzubringen von an und für sich materiell geringem Wert, der für sie aber ideell einen hohen Wert darstellt. Und diesen Gegenstand, mit diesem Gegenstand hat es da noch was Besonderes auf sich. Herr Schöde, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe Ihnen mein altes Radio mitgebracht. Das habe ich gekriegt, da war ich 14. Das hat noch Röhren.
Hm. Sagen wir mal ruhig, das war 1956, da waren sie 14, kann das jetzt jeder ausrechnen.
Kann jetzt jeder ausrechnen, wird jetzt bald 50. Das hat noch Röhren, also wie gesagt 1956, jeder kann sich vorstellen, bei uns gab es noch den Adenauer, bei euch gab es noch den Ulbricht, wenn ich das richtig sehe. Dieses alte Radio hat für mich eine ganz besondere emotionale Bedeutung, weil es hatte einen Kopfhörerausgang. Ist heute überhaupt was ganz Selbstverständliches, aber war damals auch elektrisch ganz schwierig. Musste noch so ein Trenntrafo dazwischen, damit man keinen gewischt bekam. Und mit diesem Kopfhörer habe ich, was ich gar nicht durfte, heimlich unter der Bettdecke, also BBC gehört und Jazz gehört, aber ich habe auch, was ganz komisch klingt, natürlich Stimme der DDR gehört, weil die hatten immer so flotte Lieder bei der FDJ drauf, aber wie gesagt, völlig unpolitisch, einfach nur, weil es so flott war.